Mir Menschen im Rechtsstaat. Von mir zu dir aufs Ohr. Heute mit Felix Kolb, geschäftsführender Vorstand Campact e.V. und Co-Gründer von HateAid. Lieber Felix, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir ein bisschen über unseren Rechtsstaat und Demokratie zu plaudern.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Steffi. Ich habe mich gefreut.
Ich mich auch und ich bin gespannt, was du uns heute an Denkanstößen mit auf den Weg gibst. Liebe Lauscher, mit Felix teile ich das Privileg, in einem Rechtsstaat leben zu dürfen. Und wie ich es eben schon gesagt habe, wir wollen heute ein weiteres Mal für euch Denkanstöße sammeln, damit wir alle nicht vergessen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht selbstverständlich sind. Felix, ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht und die erste wäre, das erste Wort, das dir in den Sinn kommt, wenn ich sage Rechtsstaat.
Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit. Es ist ein großes Wort.
Oh ja.
Gerechtigkeit ist für uns alle aber oft sehr subjektiv. Das merkst du gerade im Anwaltsberuf.
Das glaube ich sofort. So biografisch war ich so als junger Mensch ein sehr großer Fan von Ideen der Gleichheit. Und Gleichheit finde ich immer noch auch einen wichtigen Aspekt. Aber ich habe dann im Studium gelesen oder teilweise gelesen, John Rawls großartiges Werk über die Theorie der Gerechtigkeit. Und das hat mich total angesprochen. Also dieses Leitdings, wie kann man eine Gesellschaft der Welt gerecht machen? Und du kennst vielleicht dieses Gedankenexperiment, diesen Flyer der Unwissenheit, wo Leute, die nicht wissen, ob sie als Arme, Reiche, Kranke, Gesunde geboren werden, sich Gedanken machen, wie denn eine gerechte Gesellschaft aussieht. Das fand ich einfach, und für mich ist einfach Rechtsstaat, da geht es darum, Gerechtigkeit, sag ich mal, für alle Menschen möglich zu machen. Mir ist klar, dass es dann im Einzelfall alles andere als trivial ist. Aber das Prinzip Gerechtigkeit, das muss ich sagen, spricht mich einfach total an. Und ich bin jemand, der schon immer auf die Palme gegangen ist, wenn ich den Eindruck hatte, irgendwas geht ungerecht zu. Das kann ich absolut nicht haben. Mag ich nicht.
Schön, dass du das sagst. Das eint uns offensichtlich. Ich habe nämlich auch einen sehr stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und ich glaube, es sollte zumindest das Ideal sein, das wir anstreben. Gerechtigkeit für alle. Was das dann im Einzelfall bedeutet, das müssen wir ja nicht alleine ermitteln. Dafür gibt's ja auch die Justiz. Mal ein bisschen konkreter, Felix. Welcher Artikel im Grundgesetz ist dir aktuell vielleicht am wichtigsten und warum?
Also, da bin ich vielleicht ein bisschen wenig überraschend. Das ist für mich ganz klar Artikel 1. Und da gibt es ja die verschiedenen Absätze. Und der erste mit die Würde des Menschen ist unantastbar. Da gefällt mir so unheimlich gut daran, dass es halt deutlich ist, es geht um die Menschen. Es geht nicht um nur die Angehörigen dieses Staates, es geht um alle Menschen. Und das finde ich unheimlich stark, dass eine Verfassung eines Landes damit einsteigt, deutlich zu machen, dass es was Universelles gibt, was alle Menschen quasi eint. Und diesen universalistischen Anspruch des Grundgesetzes finde ich irgendwie großartig. Und der geht ja dann weiter im zweiten Absatz, in der die Bedeutung und die Unverbrüchlichkeit der Menschenrechte nochmal postuliert wird. Das muss ich einfach sagen, das finde ich total großartig und stark, diesen Teil des Grundgesetzes und diesen Artikel 1. Und gerade heute finde ich, die Aktualität ist ja offensichtlich, dass es immer mehr und immer wieder Bestrebungen gibt, diesen Grundsatz zu unterhöhlen und Menschen diese grundlegenden Rechte irgendwie abzusprechen. Das ist offensichtlich ganz oft Teil der Programmatik der AfD und der ganzen völkischen Rechtsextremen. Leider teilweise bis hinein in die CDU, die da auch manchmal, finde ich, Äußerungen, Vorstöße macht, die nach meinem Verständnis mit diesem Grundprinzip, mit dem Artikel 1 des Grundgesetzes nicht zu vereinbaren sind.
Ja. Ich hatte vorhin, als du dein Schlagwort genannt hast, habe ich kurz gedacht, na, mal gucken, was er sagt. Ich tippe auf 1 oder 3. Also lag ich ja nicht ganz falsch. Und jetzt mit Blick auf deine Person, weil ich finde, man kann immer diesen großen Begriff Rechtsstaat oder auch Gerechtigkeit so ein bisschen ja greifbarer machen, wenn man ihn mit Leben füllt. Bei welcher Gelegenheit hast du vielleicht beruflich oder privat, ganz egal, zuletzt von unserem Rechtsstaat profitiert?
Also privat, glaube ich, habe ich insofern davon profitiert, dass ich noch nie erleben musste, dass mir wirklich Unrecht angetan wurde und ich deshalb in der luxuriösen Situation war, noch nie wirklich als Individuum auf den zurückgreifen zu müssen. Aber jetzt als Organisation bei Campact haben wir jetzt gerade in den letzten Monaten leider, muss ich sagen, häufig auf den Rechtsstaat zurückgreifen müssen. Wir tun natürlich Dinge, die nicht allen Menschen gefallen, nicht alle Menschen richtig finden, was total legitim ist. Und Campact muss sich wie jede Organisation Kritik anhören. Die kann auch in der Sache hart sein, vielleicht auch unfair, alles okay. Aber es gibt für mich einen Punkt, wo dann bei mir die Toleranz aufhört. Das ist dann, wenn falsche Tatsachen über Campact behauptet werden. Da hat man einfach drei von Fällen ausgelöst durch einen CDU-Politiker, Herrn Bloss, der behauptet hat, Campact sei staatlich finanziert, was totaler Quatsch ist, einfach nicht stimmt. Wir haben nie Zuschüsse bekommen, haben es auch nie versucht. Wir wollten immer unabhängig sein zum staatlichen, öffentlichen Förderungen. Und seine Äußerung wurde dann aufgegriffen, kopiert von anderen, von NIOS, Nachdenkseiten, ähnlichen rechtspopulistischen Portalen. Und wir haben da eine ganze Reihe von Verfahren führen müssen, weil leider nicht alle, auch Herr Bloss, nicht sofort gesagt hat, ja, okay, sorry, unterzeichne die Unterlassungserklärung, sondern wir mussten dann vor Gericht gehen, Landgericht Hamburg, müssen wir jetzt noch im OLG uns treffen. Und das ist wirklich, wo ich sage, ja, da bin ich immer froh, dass es einen Rechtsstaat gibt, der dann irgendwie verhindert, dass Lügen über uns verbreitet werden können, die uns in unserer Arbeit irgendwie schaden würden. Und gleichzeitig finde ich es quasi traurig, dass es notwendig ist, das überhaupt irgendwie zu nutzen. Und was mir auch klar geworden ist, und das ist dann wieder so eine Downside, es ist teuer, den Rechtsstaat zu nutzen, sein Recht einzusetzen, weil, wundert dich nicht, irgendwie Gerichtsgebühren, Anwälte, verstehe alles, dass das, also ich verstehe zwar irgendwie den, offensichtlich den, die Grund dahinter, aber sprich, wenn wir nicht das Glück hätten, dank vieler Spenderinnen und Spender finanziell gut auszuhalten, könnten wir unser Recht nicht durchsetzen. Das finde ich natürlich gleichzeitig auch ein bisschen schwierig.
Das ist schwierig und das macht natürlich solche Äußerungen, ich kann nicht beurteilen, ob bewusst oder unbewusst falsch, das mag einfach dahinstehen, steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Das macht sie halt noch ärgerlicher, weil die Spenden ursprünglich ja nicht dafür gedacht waren, dass ihr euch gegen Falschbehauptungen zur Wehr setzt. Das ist ärgerlich, ja, aber ein schönes Beispiel dafür, dass man eben nicht machtlos sich solchen Falschbehauptungen gegenüber sieht. Es ist natürlich jetzt ein bisschen absurd, ausgerechnet dir die nächste Frage zu stellen, weil du ja schon gesagt hast, Campact, ich habe schon gesagt, Hate Aid, aber das Konzept sieht vor, alle bekommen dieselben Fragen. Deswegen bekommst auch du diese Frage. Wo siehst du dich selber gegenüber unserem Rechtsstaat in der Pflicht und welchen Beitrag leistest du als Mensch, als Bürger, privat in deinem Beruf? Vielleicht fällt ja sogar noch, Campact ist offensichtlich, vielleicht fällt dir ja noch was anderes ein.
Klar. Erstmal jetzt fange ich mal wieder persönlich und biografisch an. Also für mich heißt im Rechtsstaat zu leben auch, dass ich ganz offensichtlich diesen Rechtsstaat und seine Prinzipien achte. Also sprich, dass ich seine Regeln möglichst nicht breche und auf keinen Fall bewusst breche. Mit einer Ausnahme. Ich bin großer Anhänger des Konzeptes zivilen Ungehorsams. Also der öffentlichen, bewussten Regelverletzung und auf ein größeres Unrecht hinzuweisen. Also zum Beispiel habe ich als Jugendlicher gegen Atommülltransporte protestiert und habe mich dann auch teilweise auf Straßen gesetzt, habe das irgendwie angekündigt und war auch bereit, die Strafe, die dann so eine Regelverletzung bedeutet, auch auf mich zu nehmen, weil ich halt an den Rechtsstaat glaube, aber weil ich auch glaube, auch in einem Rechtsstaat kann es am Ende von Prozessen Gesetze geben, die nicht legitim sind, die ungerecht sind und dass der zivile Ungehorsam aus meiner Sicht so die letzte Möglichkeit in einem Rechtsstaat ist, zu sagen, hey, ich bin davon überzeugt, eigentlich haben wir geteilte Gerechtigkeitsvorstellungen, aber die werden gerade verletzt und ich will meine Mitbürgerinnen und Mitmenschen darauf hinweisen. So, das ist so genau mein persönliches Ding zum Thema Rechtsstaat und klar, als Campact gilt natürlich auch, wir halten uns an Recht und Gesetz und ansonsten versuchen wir halt den Rechtsstaat auch zu verteidigen, weil das ist eine der Dinge und der Themen, die uns irgendwie umtreibt, dass wir lange den Rechtsstaat einfach nur begriffen haben als eine Sache, die ist da, von der profitieren wir, auf dessen Basis können wir unsere eigentliche politische Arbeit machen. Und ja, wenig überraschend mit dem ja, weltweiten Aufstieg von der autoritären völkischen Rechten und Regierungen in Ungarn, Polen, Israel, USA haben wir halt erlebt, dass Rechtsstaaten unter Druck kommen, dass die Unabhängigkeiten von Gerichten eingeschränkt wird, dass die Gewaltenteilung in Frage gestellt wird, Grundrechte in Frage gestellt werden und dass deshalb es mittlerweile zu unserem Selbstverständnis als Campback gehört, die Demokratie und den Rechtsstaat auch zu verteidigen gegen seine Gegner. Ja.
Ja, das sehe ich auch so als meine Aufgabe. Ich fühle mich Recht und Gesetz und dem Rechtsstaat auch in besonderer Weise verpflichtet als Anwältin, Organ der Rechtspflege. Und ich finde, das ist ein spannender Punkt, den du angesprochen hast. Kann ja auch Vorschriften geben, die aus deiner Sicht oder auch aus juristischer Sicht nicht in Ordnung sind. Und auch dafür haben wir unsere Justiz, das Bundesverfassungsgericht. Es kommt ja immer wieder vor, dass mal Vorschriften, Regelungen aufgehoben werden müssen, weil sie eben nicht vereinbar sind mit höherrangigem Recht. Vielleicht jetzt so mit Blick auf die aktuelle Situation, auf die vergangenen Wochen, Monate, gibt es ein rechtsstaatliches Thema, das dich besonders umtreibt?
Auf jeden Fall treibt mich ein Thema um, und zwar das Thema der wehrhaften Demokratie. Aber das ist ja auch so eine Besonderheit, Basis der deutschen Geschichte, dass wir eine Verfassung haben, in die Mechanismen eingebaut sind, unsere Verfassung, unsere demokratische Grundordnung gegen mögliche, ja, Feinde wirklich auch mit sehr mächtigen Instrumenten zu verteidigen. Das bekannteste Instrument, es ist natürlich nicht neu für dich, sozusagen, dass die Möglichkeit von Parteiverboten nach Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes. Und es gibt aber noch ein anderes Instrument, was ich persönlich auch sehr spannend finde, was aus meiner Sicht in der Debatte oft so ein bisschen hinten runterfällt, nämlich dass die Möglichkeit von Vereinsverboten nach Artikel 9 Absatz 2. Und die sind halt deutlich weniger voraussetzungsvoll, weil natürlich Vereine einen weniger hohen Schutzstatus genießen. Und das ist ein Instrument, was auch regelmäßig angewendet wird, oft gegen terroristische, neonazistische Vereinigungen. Aber da ist aus meiner Sicht noch ein erheblicher Handlungsbedarf auch gegen ideologisch extremistische Organisationen. Also ich denke da zum Beispiel an den Verein 1%, an das mittlerweile von Götz Kubitschek geleitete, aufgelöste Institut für Staatspolitik, also wo es einfach Institutionen, Organisationen gibt, die eindeutig ihre ganze Mission darauf ausgerichtet haben, unseren Rechtsstaat zu zerstören. Und ich finde, dass ich mir wirklich wünschen würde, dass das Bundesinnenministerium da offensiver gegen solche Feinde der Verfassung irgendwie vorgehen würde. Und das andere große Thema natürlich, Thema AfD-Verbot, AfD-Verbotsverfahren. Da bin ich, wie muss ich das formulieren, habe ich so ein bisschen eine abwägendere Meinung als andere. Also ich finde es total richtig und wichtig, dieses Instrument zu verfolgen und es ernsthaft zu erwägen. Gleichzeitig finde ich, darf man nicht vergessen, dass am Ende natürlich wir nicht nur selber überzeugt davon sein müssen, dass die AfD in ihrer Gesamtheit verfassungsfeindlich ist und darauf hinausgeht, sondern es müssen ja mindestens 6 Richterinnen und Richter des Zweiten Senats davon überzeugt sein. Ja, und dass ich deswegen immer so denke, ja, ich verstehe die unglaubliche Angst vor der AfD und deren Stärke, gerade in Ostdeutschland. Aber ich bin mir auch sehr sicher, dass wir der AfD kaum ein größeres Geschenk bereiten könnten als ein AfD-Verbotsverfahren, was am Ende scheitert. Weil nicht nur, dass die AfD sich dann wunderbar mal wieder als Opfer inszenieren kann, sondern auch, dass dann jede Brandmauer endgültig zum Einsturz kommen würde, wenn dann scheinbar, und das ist ja gar nicht wahr dann, aber trotzdem, wenn dann am Ende der Eindruck entstehen würde, ja, die AfD ist ja gar nicht verfassungsfeindlich, was ja das Gericht vielleicht dann gar nicht sagen würde, aber wir kennen das ja, in der Öffentlichkeit kommt ja dann oft nicht die Differenziertheit von so einem Urteil an, sondern halt die Zusammenfassung, die eine Schlagzeile so. Das heißt, ich bin total dafür und wir als Campback werden auch weiter an dem Thema irgendwie arbeiten und genau, und ich habe so die Erfahrung gemacht in meinem Leben schon häufiger, dass manchmal Dinge einfach viel länger dauern, als man das will. Und das ist oft irgendwie frustrierend, aber ja, manchmal dauert es ein bisschen und muss man einfach einen langen Atem haben, Dinge irgendwie durchzusetzen. Und deshalb glaube ich jetzt, selbst wenn, was vermutlich der Fall sein wird, jetzt der Vorstoß von Herrn Wanderwitz für ein AfD-Verbotsverfahren jetzt im aktuellen Bundestag noch scheitern wird, bin ich mir sicher, das Thema ist nicht vorbei. Und die Herausforderung wird dann natürlich sein, auch viele weitere Politiker und Politiker der CDU davon zu überzeugen, dass so ein Verbotsverfahren A richtig ist, dass es naiv ist zu glauben, man könne die AfD einfach nur entzaubern durch irgendwelche guten Argumente. Ich finde, dass die Wiederwahl von Trump eigentlich der beste Beleg dafür ist, dass in unserem Mediensystem in Zeiten von Social Media und Co., von Plattformen, die von Leuten wie Trump und Zuckerberg kontrolliert werden, es utopisch ist zu glauben, man könne allein über Aufklärung und Argumente diese Auseinandersetzung gewinnen. Und andererseits müssen wir die Union davon überzeugen, dass die Erfolgsaussichten zumindest gut sind. Und das sind, glaube ich, zwei Herausforderungen, die wir uns dann, wenn die Initiative scheitern sollte, wovon ich leider ausgehe, halt dann, die wir uns annehmen müssen. Aber ja, genau, mein Punkt ist, glaube ich, nur, das ist nicht zu Ende mit der Wanderwitz-Initiative.
Ja, zumindest ein Lichtblick am Ende des Tunnels. Ich habe jetzt gerade instinktiv geguckt, habe ich Salz da? Ich muss dreimal um mich selber drehen und Salz über die Schulter oder was? Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, das sind aber gute Punkte, um mal drüber nachzudenken. Ich verlinke mal euch allen da draußen in den Shownotes eine Episode mit Chanyeol Yoon, der ja auch ein Erklärbär vor dem Herrn ist, wenn es just um dieses Verfahren geht. Und da haben wir sehr ausführlich drüber gesprochen, dass eine Möglichkeit ist, dass das Verbotsverfahren scheitert, aber nur aus dem Grund, weil sich die AfD bis zum Schluss ja demokratisieren kann. Und das wäre letzten Endes ja auch als Erfolg zu qualifizieren. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich glaube auch, wir werden da nicht in aller Kürze erfahren, was bei rumkommt. Diese Verfahren dauern lang. Aber ich würde mir auch wünschen, dass das weiter auf dem Tapet bleibt. Vielleicht mal abgesehen vom AfD-Verbotsverfahren und dem Thema, das dich jetzt so umtreibt, gibt's jetzt vielleicht mit Blick auf unsere Gesellschaft oder unsere Politik eine Sache, ein Thema, für das du dir bedeutend mehr Aufmerksamkeit wünschst oder eine Sache, die du gern mittelfristig verbessern würdest?
Ich glaube, ich würde mir gerne mehr Aufmerksamkeit dafür wünschen, dass gesellschaftliches Engagement, das Protest, was bewirkt, dass es was bringt. Ich erlebe zu oft, dass Menschen den Eindruck haben, dass das, was sie tun, engagementmäßig, dass das nichts bringt. Und das halte ich für einen riesen Trugschluss. Also ja, es ist so, nicht jedes Engagement bringt sofort was. Aber es gibt eine unglaubliche Fülle von wissenschaftlicher Forschung, die zeigt und belegt, zivilgesellschaftliches Engagement in Vereinen, Proteste, die verändern Gesellschaften, die haben einen Impact. Der ist oft langfristig, der ist nicht immer leicht zu messen, aber der ist da. Und ich finde es total bedauerlich, dass die Berichterstattung, die wir in den Qualitätsmedien haben, extrem oft fokussiert ist auf Parteien und deren Vertreterinnen. Das ist einerseits verständlich, aber diese Parteien und Politiker, die agieren ja nicht im luftleeren Raum. Deren Auffassungen, Meinungen, die werden ja informiert und beeinflusst von dem, was um sie herum passiert. Und da ist einfach die Zivilgesellschaft mit ihren Protesten unglaublich wichtiger Faktor, der zu Veränderungen führen kann. Das heißt, das ist so eine Sache, wo ich total schade finde, dass Medien nicht öfter darüber berichten, über Beispiele, die zeigen, hey, da hat Engagement was bewegt. Weil einerseits gibt's immer diese Kommentare, ja, die Bürger müssten, sollten und so weiter und so fort. Und ich finde, dass viele Journalisten sich nur wahrnehmen als neutrale Beobachter, quasi als Spiegel der Gesellschaft, was sie ja auch sind. Und was Journalisten, Journalistinnen gerne vergessen ist, dass sie mit ihrer Berichterstattung und der Art und Weise, wie sie Themen selektieren, selbst aber auch Akteure sind. Die wirken in die Gesellschaft hinein, die verändern Dinge. Und da würde ich mir ein viel größeres Bewusstsein wünschen im Journalismus darüber, dass auch Journalisten und Journalisten die Verantwortung dafür haben, Menschen zu ermutigen, Mut zu machen, sich zu engagieren und das nicht nur immer zu fordern in Kommentaren, sondern das zu befördern, indem man mehr Raum für positive Geschichten gibt, für Geschichten, wo Menschen sich engagieren, wo sich Dinge ändern. Das wäre sozusagen, das ist ein Thema, was mich schon seit Ewigkeiten rumtreibt. Ich habe mich auch schon in vielen Gesprächen mit Journalisten getroppt und mein Eindruck ist immer, ja, ich sehe da betretene Gesichter und irgendwie tun sich unheimlich schwer zu lösen von der Idee, sie seien ja nur Beobachter. Also das Verständnis, dass sie selbst so stark auch Gesellschaft mitgestalten und prägen, ob sie wollen oder nicht, das habe ich das Gefühl, ist mit dem Berufsethos von Journalisten scheinbar nicht so gut zu vereinbaren, obwohl ich es eigentlich sehr offensichtlich finde, dass Journalisten, dass Medien mehr sind, nur als ein Spiegel, dass sie halt auch, ja, in die Gesellschaft rein reflektieren und Menschen zu anderen, ja, Themen wichtig machen etc. Menschen, das Handeln von Menschen verändern.
Finde ich einen mega spannenden Punkt, weil natürlich wirken Journalisten an der Meinungsbildung mit. Das ist ja auch ein Stück weit ihre Aufgabe. Ich habe ein ganz spannendes Buch gelesen von Ronja Wurmt-Seibel. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob sie bei der Zeit war oder beim Spiegel. Und die hat ein Buch zu dem Thema geschrieben, was schlechte Nachrichten mit uns machen, und hat sich mit den Auswirkungen von negativer Berichterstattung befasst und letztlich so eine Lanze dafür gebrochen, dass wir mehr positive Nachrichten brauchen und dass man immer auf zwei verschiedene Art und Weisen über Dinge berichten kann. Fand ich mega interessant. Und vielleicht ist das ein hervorragender Denkanstoß. Vielleicht hört uns auch der ein oder andere Journalist, die ein oder andere Journalistin zu. Ich glaube schon, dass du damit Menschen motivieren kannst und vielleicht auch dazu beitragen, dass diese extrem große Unzufriedenheit, von der immer viele sprechen, und wenn du dann konkret nachfragst, kommt aber gar nicht mal so viel, weil nicht allen, aber vielen von uns und auch Menschen, die mitschimpfen, wie furchtbar alles ist, dann guckst du genauer hin, denkst, ja, aber bei dir ist ja jetzt irgendwie original gar nichts richtig furchtbar. Check mal deine Privilegien. Und ich glaube, dass das viel bewirken könnte, dass das sehr viel bewirken könnte. Und wer weiß, vielleicht haben wir damit jetzt was in Bewegung gesetzt. Wer zu wünschen? Felix, dieses Format trägt ja den Titel Mir, von mir zu dir ins Ohr. Hast du eine Message, die du meinen Lauscherinnen und Lauschern mit auf den Weg geben willst? Eine Botschaft, die du jetzt gerade loswerden willst?
Ja, habe ich. Und zwar, dass die Botschaft verzagt nicht. Ich weiß, es ist gerade fürchterlich in der Welt und die Nachrichten, alles, was passiert, ist teilweise wirklich schwer zu ertragen. Und ich glaube, es ist auch gut, hin und wieder mal gewisses Nachrichtenfasten zu machen, das Smartphone beiseite zu legen. Aber die Botschaft, die ich trotzdem senden will, ist, hey, es ist nicht vorbei. Wir sind eine starke demokratische Gesellschaft und es gibt so viele Dinge, die Hoffnung machen. Jetzt gerade letzten Sonntag 100.000 in Berlin beim Lichtermeer. Deshalb, es wird dauern und wir werden langen Atem brauchen, aber ich bin sicher, dass wir wieder Zeiten erleben werden, wo es vorwärts geht und nicht zurückwärts geht. Und ja, deshalb möchte ich sozusagen so ein bisschen die Lanze brechen für Mut und Zuversicht und auf jeden Fall warnen vor Defätismus, vor Verzweiflung, weil das ist genau das, was die Feinde des Rechtsstaates, die Feinde von Vielfalt irgendwie wollen. Wir können ihnen keinen größeren Gefallen tun, als aufzugeben und es komplett zurückzuziehen ins Private. Was nicht heißt, wie gesagt, sehr bewusst auch mal zu sagen, ich brauche mal einen Tag Pause, ich mache was Schönes. Aber insgesamt müssen wir, glaube ich, einfach uns einstellen auf eine lange Auseinandersetzung. Aber ich glaube, am Ende werden wir die gewinnen und die Gerechtigkeit, ein bisschen pathetisch, die Gerechtigkeit am Ende wird siegen, da bin ich mir sicher.
Ich fand das eine wunderschöne Botschaft. Seid unverzagt. Es ist noch nicht vorbei. Herrlich. Ich danke dir, Felix. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Danke, hat mich gefreut.
Ich hoffe, wir haben euch Lauschern da draußen heute wieder einige Denkanstöße mit auf den Weg gegeben. Und hier gehen zum Schluss noch Grüße raus an meinen Social Media Demokratie Buddy Sebastian Holtkämper.
Gern geschehen. Freue mich auf alles, was kommt und aus dieser kleinen Idee entstehen wird.
Ich mich auch. Und damit aus dieser kleinen Idee was richtig Großes wird, abonniert diesen Podcast, folgt mir auf Instagram, TikTok und YouTube und teilt diese Episoden, was das Zeug hält. Und ihr da draußen nicht vergessen, ihr alle seid Mensch und damit Teil von mir, Menschen im Rechtsstaat. Something good.